Van Van Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.
Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zu einem weiteren Bam Bam Tape, einem Podcast mit Ben Bernschneider. Und dieser Podcast wird in Hamburg aufgenommen, in einem Stadtteil namens Winterhude. Und wir haben Mittwoch, den 28. September. Ihr Lieben, lang ist her, dass es ein letztes Bam Bam Tape der alten Schule gab. Wir hatten jetzt mal zwei Ausreißer und das waren die Tagebücher der nicht ersten beiden, aber des zweiten und dritten Buches der Amerika-Pentalogie. Und ja, die kamen so gut an und die Leute haben sich so gefreut, dass ich dachte, wir könnten eigentlich ja auch mal die ganzen Episoden, die wir bei YouTube so zeigen und aufnehmen, vielleicht zu einem wöchentlichen Podcast zusammenfassen. So der Gedanke, so der Versuch. Und habe ich gerade noch mal mit dem Logo irgendwie rumgefummelt habe, weil ich es wieder in der Hand hatte. Bam Bam Tape Tape, der Gedanke mit den Tapes. Ne? Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber in den 90ern und möglicherweise sogar noch 2000ern waren ja die, das ist natürlich auch schon in den 80ern, aber da habe ich nicht so dran gedacht. Aber ich glaube, so in den 90ern wollte ich wahnsinnig gern so einen Tape Recorder haben. Ja, so ein kleines Ding wie Dale Cooper. Wie Dale Cooper aus Twin Peaks, der dann immer Nachrichten für seine Sekretärin aufnimmt. So, und diesen Tape-Recorder, den wollte ich so gerne haben. Oh, da wollte ich, glaube ich, auch drauf sparen. Das war so geil. Ich weiß auch gar nicht, also natürlich wollte ich keiner Sekretärin Nachrichten hinterlassen, aber ich glaube, fand den Gedanken so geil, dass man jederzeit irgendwie, keine Ahnung, einen Song, den man aufnehmen kann. Hätte man mit einem größeren Gerät auch machen können, aber und einfach so Ideen sammeln. So Ideen die ganze Woche über irgendwas, wahrscheinlich so wie die Fantasie auch der Bam Bam Tapes war, dass man ganz viele Dinge aufnimmt und die sind eher kurz und dass man nicht so Riesengeschichten draus macht. Ja, und jetzt überlege ich so und jetzt haben wir auf dem iPhone den Audiorekorder. Genau das gleiche Ding. In der 10-mal so guten Qualität und ich nutze es nicht. Ich nutze es wirklich viel zu selten. Jedes Mal kram ich, wenn ich irgendwas notieren will, kram ich das Handy aus der Tasche und benutze Notizen und schreibe anstatt. Obwohl ich diktiere möglicherweise auch dann mal was Geschriebenes, aber so richtig den Luxus, jetzt ein Tape Recorder, den ich als Jugendlicher immer haben wollte und als Kind. Ja, und jetzt nutze ich den Scheiß nicht. Also, das Erwachsenwerden ist blöd. Oder man selber, keine Ahnung, träumt nicht mehr von den gleichen Dingen, was auch schade ist. So, und der Gedanke aber, alles, was in der Woche passiert, hier mal so zusammenzufassen, der hört sich für mich gut an. Was sich irgendwie komisch anfühlt, ist, dass jetzt die Kamera läuft, damit es bei YouTube irgendwie nicht ein Foto ist. Da muss ich mal gucken, ob ich das geil finde oder ob wir nicht einfach ein Foto da reinpacken für die Leute, die einfach partout keine Podcast-App, kein Spotify, kein Apple Music, nichts haben wollen, sondern nur YouTube gucken wollen, dass sie es wenigstens im Hintergrund vielleicht hier hören können. Das könnten sie aber auch, wenn sie ein Nicht sehen würden. Da muss ich mal gucken, ob das die Ruhe und so dieses unbeobachtet, sich unbeobachtet fühlen, was eigentlich ja ein Podcast, wenn man ihn alleine macht, wenn man solo fliegt, wie ich heute, so als Vorteil mit sich bringt. Ja, und unsere Themen, alles das, was wir irgendwie in der Woche, was ich in der Woche gerne bequatschen wollen würde, manchmal so wie heute auch alleine, wäre natürlich das Übliche. Unsere Themen, Foto, Film, Popkultur, im Allgemeinen. Vielleicht aber auch ein bisschen Klamotten und Stil, für die ich mich gerade begeistern kann, denn gelernt habe ich in den vier Dekaden, dass ich Oh, ich sollte mal den Ton ausmachen. Ich mache mal ein bisschen leiser hier. Gelernt habe ich, dass so richtig, richtig gut und so richtig voller Leidenschaft und Inbrunst und so kann ich nur über die Themen reden, die mich gerade interessieren. Und deshalb gehen eigentlich auch die Countdowns einigermaßen gut. Man würde mich wahrscheinlich nicht dazu bewegen, 100 Folgen aufzunehmen über ein und das gleiche Thema, weil es einfach scheiße langweilig werden würde. Für mich, das ist das Schlimme. Ich weiß, dass Leute hier sind, die sagen, boah, ich könnte jeden zweiten Tag mir einen Podcast zur Fotografie anhören. Das könnte ich nicht und das will ich auch nicht. Und ich will insofern doch dann ganz egoistisch, dass es ja mehr um meinen Themenpotpourri geht als um irgendwas, was ich euch vorkaue. Denn die Tiefe des Themas Fotografie, die manche Menschen glauben, bespielen zu können und so tun, als sei die Fotografie so ein wahnsinnig weites Feld. Ja, das geht so. Ehrlich gesagt, es funktioniert immer nur, wenn sich dann andere Themen mischen. Dann redet man über andere Fotografen, man redet über Fotografie im Film, dann redet man über Filme. Aber es eckt alles so ein bisschen in der Fotografie an und ich meine, das können wir ja hier definitiv machen, aber einfach nur immer über Technik und den üblichen Fotografiekram, das glaube ich. Nee, wenn ich mal denke, schon gar nicht, wenn das in so eine educational Richtung geht wie die Kurse. Da, an diesem Punkt möchte ich euch aber schon mal etwas erzählen. Und zwar, viele, 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 auch viele von euch bestimmt, haben meinen großen Fotografiekurs. Nicht den analogen, sondern den großen Fotografiekurs. Über 60 Kapitel. Und wird sogar schon auf der Straße drauf angesprochen, in einem Restaurant hier in Winterhude. Und der junge Mann bedankte sich sehr und fand das irgendwie geil und meinte, da war bestimmt ein Viertel, wo er schon rausgewachsen wäre, aber da waren so ein paar Sachen dabei. Damit alleine hätte es sich schon dreifach gelohnt. Ja, und sowas freut mich natürlich total, aber ich würde gerne den Bam Bam Club und generell all die Dinge, die ich gerne weitervermitteln möchte, doch wieder stärker in in Richtung analoge Fotografie dengeln. Und dieser Fotografiekurs ist nicht nur sehr umfänglich, geht auch sehr in die Breite und er ist sehr generell. Ja, und den möchte ich gerne wieder aus dem Bam Bam Club entfernen. Keine Sorge, die Leute, die ihn haben, die haben ihn auch, die können ihn auch weiter gucken. Aber es werden keine neuen Käufer mehr reingelassen für diesen Kurs. Vorher werden wir diesen Kurs aber drastisch, drastisch, drastisch im Preis senken, damit jeder Fotoanfänger, der kein Geld in der Tasche hat, sich diesen Kurs leisten kann. Es wird immer mal wieder Momente geben, wo ich diesen Kurs rauskrame für spezielle Kurse, für spezielle Pakete, für Menschen, mit denen ich mich möglicherweise darüber unterhalte und die mal da reingucken wollen, etc. Also das Ding wird jetzt nicht von allen Festplatten gelöscht, aber es wird ihn nicht mehr zu kaufen geben. Und ich glaube, das ist nochmal cool für alle, die denen das irgendwie zu teuer war, die aber neugierig sind und da gerne reingucken wollen würden. Also, you heard it here first. Diesen Kurs wird es bald nicht mehr geben. Ja? Wir machen mehr analoge Fotografie. Es wird neue Sachen geben. Der andere Kurs ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und der wird aufgefrischt, aufgepeppt und vergrößert. Ja. Wann und wie genau, das gibt es dann immer per Mail und im und um den Bam Bam Club herum. So, Thema Bam Bam Club. Ein sehr netter Patron von mir. Wer gar nicht weiß, was Patrons sind, es gibt eine Plattform, die heißt Patreon. Die ist in erster Linie so gedacht, dass Menschen, die sich für mich und mein Schaffen interessieren, ein monatliches Budget loswerden, entweder 5 Euro oder 10 Euro, manche sogar 20 Euro. Und die in erster Linie, und das ist der Gedanke, unterstützen jemanden, der außer seiner freischaffenden Arbeit und seiner künstlerischen Tätigkeit nichts anderes macht und so seinen Support zeigt, wie der Begriff und der Name Patron ja schon sagen. Und dafür gibt es Sachen, die es nur für Patrons gibt. Wir verlosen wahnsinnig viele Sachen. Wir haben eine Discord-Runde, die nur uns Patrons vorbehalten ist. Und das ist ein richtig, richtig schöner kleiner Mikrokosmos, in dem wir über alles reden und sich, also nicht ich moderiere da irgendwas an, sondern klar werde ich da meine News los und klar höre ich zu und ich gebe meine Meinung ab, aber alle unterhalten sich und machen und tun und finden ihre Gebiete und wir sprechen über Fotografie, wir sprechen über Film, wir sprechen über Bücher, wir sprechen über Reisen, über Hotels, wir haben sogar einen Kanal mit Flugzeugessen. Ja, da posten wir Bilder von unserem Flugessen. Also krank, ja, alles. Aber super, super schön und vor allen Dingen eine nice Gruppe. Und wer mal Bock hat, vorbeizuschauen, der kriegt die Infos. Und ansonsten soll er einfach mal googeln und uns findet man unter patreon.com/bambamplus. Ja, aber ich guck mal, ich habe, glaube ich, vergessen, wie man Liner Notes hier unten, Episode Notes unten irgendwo hier rein fummelt. Aber ich guck mal, dass ich das hinkriege. Auf jeden Fall hat mich dieser sehr nette Patron darauf aufmerksam gemacht, dass er sich nochmal Voyageur vorgenommen hat, also das 2018er Buch, und sukzessive Raw gelesen hat. Ja, weil, wie die meisten von euch wissen, beleuchtet Raw nur die andere Seite von Voyageur, als quasi eine zweite Sichtweise einer Person, die wir vorher noch nicht kannten, während Voyageur aber gespürt haben, dass diese Person da ist. Also die Agentengeschichte geht weiter rund um die Welt und er hat sich das nochmal durchgelesen, zum ersten Mal, glaube ich, oder sagt er, richtig, richtig aufmerksam. Und der applaudierte nettestens mir und sagte, das ist meine beste Arbeit bis dato sei. Ich freue mich jedes Mal, wenn Leute so in die Tiefe gehen und sich das wirklich angucken, was ich da mache. Das ist schön. Und man darf nicht vergessen, dieser Patron, dieser Mann, liebt die Amerika-Tetralogie bzw. Pentalogie. Und das soll schon was heißen, dass er dann sagt, dass Voyageur und Raw ihm so viel bedeuten und so schön sind. Und deshalb, ich erzähle euch das aus dem Grund, weil ich so ein bisschen daraufhin dann Sorge bekomme. Das ist normal, das ist ja meine Arbeit, mein künstlerisches Tun und Sein, dass ich möchte, dass das Ende adäquat zu irgendeiner Erwartungshaltung wird. Und das, da kam ich sofort ins Grübeln, ob mir das gelingt, weil wo ich jetzt gerade stehe und den fünften und sechsten Raw-Teil aufteile, da habe ich so ein paar, ja, machte ich mir ein paar Gedanken. Nicht, dass das Ende offen oder so sein würde, das ist es eh, denn wir warten ja alle auf Voyageur 2 und Voyageur 2 wird aber erst passieren, wenn ich im Lotto gewonnen habe oder mein Buch Diamanten ein Weltbestseller wird oder so. Ja, also ich brauche für Voyageur 2 Geld, denn zum einen muss man dafür sehr, wenn wir das, ich will das ja in der Größe von Voyageur weiterführen, also muss ich sehr, sehr, sehr viele Orte bereisen und das möchte ich gerne ganz, ganz entspannt tun und ich möchte, dass die Geschichte es auch so in sich hat, dass es auch irgendwann Voyageur 3 gibt, denn für mich sind die alle guten Dinge meist 3, ja? So ein Triptychon ist doch immer super geil. Also, nur dass ihr es wisst, die Arbeit an Raw 5 beginnt bald mit einem nervösen Autor, der möchte, dass das alles so schön wird, dass auch weiter Patrons sagen, Alter, hast du mich damit abgeholt? Ja, das ist so ein bisschen das, was mir jetzt quasi bevorsteht. So, und weil wir hier so zusammensitzen und ich so tue, als würde die Kamera nicht an sein und wir, ich wollte gerade sagen, wir uns lauschen, das stimmt nicht, ihr lauscht mir. Ich würde euch gerne zuhören jetzt gerade, aber meist ist dann alles immer so schön ruhig und es ist nicht so ein Geballer und man kann sich so auf die Stimme konzentrieren, dass man so Themen, über die ich noch nicht so, die ich so fast verdrängt habe, um sie vor der Kamera zu erzählen oder noch aufgehoben habe, weil ich sie noch durchkauen muss, weil ich mir selber darüber klar werden möchte, was denn genau passiert ist und wie ich das zu irgendwas zusammenfasse, dass man sagen kann, ja, alles klar, das ist ein Blogbeitrag. Ich finde, während eines Podcasts kann man ganz gut schon mal darüber reden und auch vielleicht simultan nachdenken, ein bisschen reflektieren, und das würde ich wahnsinnig gerne tun zu unserem allerletzten gemeinsamen Thema, das wir während unseres Countdowns, unserer Reise ja uns auf den Buckel geschnallt haben. Das war ja Shadows of an American Summer. Also das theoretisch, wenn es passiert, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, fünfte Buch der Amerika Trilogie, wie denn alles gelaufen ist und so. Und ich will gar nicht groß ins Detail gehen, aber es gibt eine Sache, die ganz klar erkennbar war. Es gibt immer einen Plan, es gibt irgendeine Idee, einen Funke, und der Funke war, ich möchte gerne Amerika, das, was mir gefällt, was L.A. ist und Kalifornien, Palm Springs und alles drumherum, in Schwarz-Weiß erzählen. Und das ist ein einfach verstandenes und zu verstehendes Thema. Geht man hin und fotografiert das Ganze schwarz-weiß, so dass es gut aussieht. Und das ist auch wunderbar und alles gut. Aber es sollte ja noch so ein... Es muss so ein, noch mehr Hintergrund für mich geben. Und das war eigentlich... Wo kommt Schwarz-Weiß her? Wo kommen die Schwarz-Weiß-Fotos her, die ich schön finde? Aus L.A., das ist meist das alte Hollywood. Der Glamour des alten Hollywoods, als die Filme schwarz-weiß waren, als die Fotos schwarz-weiß waren und Hollywood nicht dieser beschissene Touri-Haufen in Touch-Gala schieß mich tot Kardashian-Kack, sondern noch was ganz, ganz, ganz Edles, Besonderes. Und ja, diese Idee, die ich immer noch gut finde, die entpuppte sich während des Machens, aber so wie es jeden Nostalgiker erwischt, dass das, was übrig geblieben ist von dem Glamour und von dem alten Hollywood und auch wie es jetzt verkauft wird und wie, wenn man sich das, naja, anguckt, nicht von seiner Couch aus, dann ist das unmöglich, nicht so viel ausgelutschtes, oberflächliche, nur alte Promi-Glamour-Scheiße da drin zu haben. Denn so wie wir es jetzt alles zusammenfassen, es ist auch nichts anderes, als wäre Marilyn Monroe eine Kardashian gewesen, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht, aber wir werden ja noch oft drüber reden, denn irgendwann wird sich das für euch verfeinern. Es ist so, dass mir die Idee, weil ich das Extrem, also so wie den Hollywood Boulevard, einfach verabscheue, weil es einfach echt scheiße ist. Das ist echte Yellow Press, hirnrissige Kacke. Das ist so wie Hollywood-Souvenirs kaufen. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und das aber zu trennen, was man möglicherweise gut kann, wenn man richtig drin steckt und Teil davon ist und sich das nur von der anderen Seite anguckt und sagt, boah, Alter, das, ich kann mir das aussuchen, ob ich mir dieses ganze Red Carpet Geschissel gebe oder nicht, weil ich jetzt halt wirklich in Hollywood angekommen bin und dann hinter die Fassade gucke und wieder spannendere Sachen passieren. weil es sich mehr auf die Arbeit konzentriert, wirklich auf das soziale Leben, wirklich auf ein geiles, schönes Leben mit den Hollywood Hills ohne Paparazzi. Das weiß ich nicht. Aber darüber werden wir nochmal reden. Ich kann nur sagen, dass die Idee, die ich so wundervoll fand, plötzlich Risse bekommen hat. Und bei 90, 99 Tagen Countdown und die Fahne hochhalten, dass alles wunderbar ist und ich 99 Tage nicht wirklich einfach mal schlecht drauf bin und so, dass man kann sowas nie wegschieben. Ich bin kein Mensch, der nie schlecht drauf ist. Ich habe wahnsinnig viele ganz, 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 ja, leider fast schon depressive Phasen, weil ohne Yin kann Yang, und wenn ich einer bin, der 30 Leute, 40 Leute und manchmal auch mehr Leute abholen kann, um sich für irgendwas zu begeistern, dann geht mir irgendwann die Energie auch aus und dann bin ich halt schlecht drauf. Und dieser Druck, diese 99 Tage, immer happy zu sein, gut drauf zu sein und ja, euch das spüren zu lassen, das kostet irgendwann, ja, das holt sich das irgendwann zurück. Und bei mir war das natürlich in unpassender Weise direkt auf der Reise. Und wenn dann so Sachen halt nicht ganz so sind, wie ich mir das vorgestellt habe, dann muss man eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, du Arschloch, dann guck doch mal, sag du doch, was dir gefällt. Und dann machen wir es weiter, wenn dir was gefällt. Und so ungefähr brauche ich, oder war das dann, und da brauche ich eigentlich so ein bisschen Hilfe von außen. Die, die jetzt noch zuhören, nicht eingeschlafen sind oder kotzen gegangen, die, denen möchte ich jetzt mal einen Einblick verschaffen in die letzte Produktionsreise von Dream of an American Summer 2019, nur mal so ein Beispiel, was ein Beispiel dafür, wenn mein innerer Antrieb und meine Leidenschaft kongruent, also überlappend zu dem läuft, was da draußen passiert. Draußen in der Popkultur, in der Welt, die mir was bietet, und das ist nun mal die Popkultur und das ist auch die Konsumkultur, ja, das war jetzt ein ganz lauter Knackser bei euch in den Ohren. Da brauchen wir überhaupt nicht drum herum zu reden. Das ist immer oft gebunden an irgendwas, was man sich kaufen kann auch. Und bevor ihr völlig lost seid, ich erkläre es mal ganz kurz. Also, 2019 war meine Begeisterung für ein gewisses Hollywood der 60er, der 70er, eine wahnsinnig aufregende Zeit in L.A. und die keiner besser zusammenfassen konnte und zeigen konnte als Quentin Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood. Das war mein oberster, mein Lustpegel, mein Antrieb, mein Fokus lag auf dieser Zeit. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn jetzt gerade einer von euch ein unfassbarer Fußballfan ist, ja, und ihr liebt aber, und ihr liebt Länderspiele und ihr liebt Fußball, wenn in dem Moment, wo ihr Fußball so wahnsinnig liebt, weil was auch immer, ihr habt eine Doku gesehen und ihr denkt den ganzen Tag an nichts anderes und ihr wollt euch Fußball-Pyjama und Fußball-Bettwäsche kaufen, wenn dann gerade keine WM ist und WM-Pause oder auch Liga-Pause, was auch immer, dann feuert ihr natürlich so ein bisschen ins Leere und es ist was anderes, als wäre gerade WM und all das Ganze, was ihr ausspuckt, kommt auch zu euch zurück und ihr könnt wahnsinnig viel, und damit meinte ich auch Konsumkultur, ihr könnt euch den neuen Ball kaufen, der da rausgekommen ist, ihr könnt euch Zeitschriften darüber kaufen, welche Fanmagazine, was auch immer, bei irgendwas, was euch beschäftigt, euch wieder anfüttert. Und das hat nicht so viel mit dem Kaufen zu tun, aber mit dem Konsumieren. Das, was ihr dann lesen könnt, was ihr gucken könnt, was ihr aufsaugen könnt. Oder ihr hört euch den scheiß neuen Song der WM, die WM-Hymne, die meist furchtbar sind. Zeit, dass sich was dreht, ich glaube, das werde ich Grönemeyer nie verzeihen. Jeden Menschen, den ich auch menschlich super gut finde. Was für ein scheiß Song. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und da könnt ihr, manche von euch finden das Lied ja vielleicht ganz toll. Und ich will auch gar nicht so ablenken. Wollte erzählen, dass ich also in diesem Thema war. Und wir waren 2 Jahre nicht in den Staaten, wir waren 2 Jahre nicht in Hollywood. Plötzlich kommt dieser Film raus und dieser Film lief 2019 noch im Kino, kam ja gerade auch, also ist ja 3 Monate vorher gestartet, aber er lief dann noch im Kino. Und die Zeitschriften, also die von der Vanity Fair bis zum Hollywood Reporter, bis zum egal was, waren immer voll mit Interviews gebunden an diesen Film. Ja, es waren immer. Tarantino hatte eine Menge zu sagen, in richtig guten, geilen, fundierten Filmzeitschriften, die wir sonst das ganze Jahr über irgendwie halb ignorieren können, kommt plötzlich jemand, der mehr von Film versteht als jeder andere unter uns und gibt halt ein 32 Seiten langes Interview. Jeder Tag war voll gefüllt mit wundervoller Energie, die kongruent war. Ich mache das nur, um euch zu ärgern. Mit Energie, die natürlich übereinander lag, sich auch irgendwie gefüttert hat. Und vor allen Dingen, man war vor Ort. Alles aus diesem Film war direkt da. Man konnte alles abfahren, man konnte wahnsinnig viel machen. Und da habe ich gemerkt, und vor allen Dingen habe ich auch jetzt gemerkt, wie wichtig mir Themen, popkulturelle Themen, die ich liebe, wie sehr ich das brauche, auch um aufzusaugen, um dann zurückgeben zu können. Also, ne, und ob es der Soundtrack war auf Vinyl, sich den dann zu kaufen, 10.000 Mal zu hören, in irgendeinem Hotel. Und natürlich hat man auch eine andere Verbindung zu dem Hotel. Das ist das Hotel, wenn das Hotel einen Plattenspieler hat, da wieder alles zusammenpasst. Und das war diesmal nicht so. Also es war so ein Vakuum und es war so leer an Dingen von außen, die mich interessieren. Kein Film, kein nichts, kein gar nichts, dass ich, was auch nicht ganz stimmt, aber darauf komme ich gleich zurück, zu sprechen, was mich hat mir wünschen lassen, dass es bereits Januar ist. Und im Januar kommt das erste Buch seit 13 Jahren meines Lieblingsautors, Bret Easton Ellis, der LA, vorher ja mit American Psycho immer New York gelebt hat, aber der eigentlich seit seines ersten Buches unter Null und natürlich auch mit der Fortsetzung Imperial Bedrooms LA lebt und vorlebt, wie kein anderer in seinem kalten, leeren Nihilismus, die sich mich wahnsinnig anzieht und ich wahnsinnig gerne lese. Und dieser Mann hat geschrieben, aber bringt ein neues Buch nach 13 Jahren hervor mit dem Titel The Shards. Die, die meine Folgen gucken, wissen ja auch bereits, dass ich mir eine signierte Ausgabe aus Großbritannien gegönnt habe, ein Hardcover bei Waterstone, glaube ich, kommt's raus. Und ich habe mir aber auch schon eine weitere Ausgabe bestellt, falls die eine 3 Wochen im Zoll hängen bleibt und die fürs Regal ist, möchte ich noch eine zweite Ausgabe haben und zwar nicht Hardcover, sondern kartoniert. Die sind so ein bisschen größer. Meine Augen werden immer schlechter und ich finde die kartonierten Dinger ganz geil. Außerdem möchte ich gerne 2 verschiedene Ausgaben haben. In der Hoffnung, dass es 2 verschiedene Cover sind, ja, also ganz Fanboy-mäßig freue ich mich darauf. So, und im Januar, zu einer Zeit, wo es keine 48 Grad im Schatten sind, so wie wir es hatten, wo man wirklich dachte, man stirbt, weil ich meine, ihr wisst ja selber, manche können das gar nicht so gut, 48 Grad im Schatten und manche können 55 Grad in der Sonne noch weniger, aber das hatten wir halt die ganze Zeit auf der Birne und das hat einen ganz, ganz mürbe gemacht. So, und im Januar ist es da immer noch schön und wunderbar und im Valley regnet es nicht und alles ist ganz, ja. Und das zum einen wünsche ich mir, es wäre Januar. Und wenn im Januar, am 17. Januar, The Shards als Buch rauskommt, als Roman, dann werden viele Magazine, also das hoffe ich, werden darüber berichten. Es wird vielleicht Lesung geben, es wird Veranstaltungen geben. Es wird um dieses Phänomen, so nenne ich es mal, weil es für mich wieder ein popkulturelles Phänomen ist. Denn nach 13 Jahren habe ich nicht mehr damit gerechnet, wird es in LA Dinge geben. Und der Roman spielt im Valley, der spielt in LA, während Bret Easton Ellis Zeit an der Buckley. Und wir kommen gleich zu Buckley und wir kommen auch gleich zum Valley. Buckley ist eine Schule. Und dass man dann da ist und dann liest man irgendwas aus dem Ort, wo man gerade ist, und dann kann man das abfahren und dann kann man das wieder ein bisschen mehr aufsaugen, so wie 2019 bei Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ja. Deshalb mein Wunsch, und ich muss mal hier den Ton ausmachen von meinem Handy. Dieses Geräusch ist übrigens, wenn sich Patrons bei Discord unterhalten. Dann habe ich mal so einen Flup. Ja, die Sache, weswegen ich meinte, doch es gab was, als ich Anfang der Reise, als es so langsam klar wurde, alles klar, das Buch wird im Januar rauskommen. Ich scheiße nochmal, könnte man nicht im Januar nochmal hier hin, könnten wir nicht nochmal gucken. Da füllte noch ein weiterer Film dieses Vakuum, und das war Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Ja, P.T. Anderson, der absolute, ich würde ja sagen, also vor allem der Einzige, der noch auch neben Tarantino noch auf Film dreht und nur auf Film dreht. Ach, der, ja, wo ich eigentlich fast sagen würde, P.T. Anderson, Quentin Tarantino und von mir aus Wes Anderson und Christopher Nolan. So, das sind die Regisseure, bei denen ich sagen würde, wir reden hier von für mich elementaren Stars, von wichtigen Regisseuren, die alle, ja, bei denen es jedes Mal ein Happening ist, wenn sie einen Film machen. Und der letzte Film von P.T. Anderson, Licorice Pizza, ist artverwandt so ein bisschen mit Once Upon a Time in Hollywood, denn zum einen ist es ein Hangout-Movie. Wir haben schon oft darüber geredet, was es heißt, ein Hangout-Movie zu sein, zu haben. Dass es so dahin dröppelt und man sich aber so in die Art, wie es gefilmt ist, in die Zeit, weil es ist ein Timepiece, wie man im Englischen sagt, Licorice Pizza, genauso wie auch Once Upon a Time in Hollywood. Beides spielt Ende der 60er, Anfang der 70er, so ungefähr aber 3, 4 Jahre später spielt, glaube ich, so Licorice Pizza. Und wer sich gedacht hat oder mal überlegt hat, was für eine eklige Pizza denn eine Lakritzpizza sei, nee, das ist eine Umschreibung für eine Schallplatte. Ja, eine Schallplatte ist eine Licorice Pizza. Und jetzt, wo ihr es vor Augen habt, sagt ihr auch, ja, natürlich, verstehe ich. Und es gab damals im Valley, und ihr habt jetzt zum fünften Mal Valley gehört, kommen wir gleich zu. Im Valley gab es eine Schallplattenladen, wie sagt man denn? Also ein Musikladen, wie Tower Records, ihr wisst schon, ne? Ein Plattenladen. Eine Plattenladenkette, und die hieß Licorice Pizza. So. Und die kommt auch nicht in dem Film vor, aber weil jeder aus dem Valley diese Plattenladenfirma kannte, war es ein Tip to the Hat, also ein Gruß, ein Augenzwinkern des, ach, wir erinnern uns an dich, so ein bisschen. Ja. Und als wir dann da waren und ich mit Rieke darüber sprach, dass dieses Gefühl, welches ich mal in meinem allerersten Buch beschrieben hatte, Diamond Times, da gibt es ein kleines Vorwort. Und da spreche ich über die Zeit in Brasilien und ich spreche darüber, wie dieser kleine Mikrokosmos an Kindern, die zusammen in den 80ern ins Kino gehen und mit ihren BMX-Rädern da durch die Gegend fahren, so wie ihr es aus Stranger Things kennt, das aber in Indiana spielt, gab es wahnsinnig viele Filme, auch zu meiner Zeit, die alle im Valley spielten. E.T. zum Beispiel. E.T. gerade für so eine geschworene Kids-Gemeinschaft und wahnsinnig viele Filme spielten also im Valley, und das machte auch Sinn, weil man muss quasi, wenn man, stellt euch mal L.A. vor und Hollywood und die Hollywood Hills, und wenn man über diese Berge geht, dann kommt das San Fernando Valley. Und das San Fernando Valley, da hatten wir auch schon mal, wer den Podcast, nee, den Countdown gesehen hat. Ganz kurz, ich unterbreche mal eben, oder ich will nur sagen, die Kamera ist noch eine Sekunde an, also eine Batterie reicht nicht für einen ganzen Podcast. Und deshalb verabschiedet sich gleich hier diese Kamera. Ihr könnt aber den Ton weiterhören, das ist ja klar. Und dann sprechen wir mal darüber, ob wir das in Zukunft ganz ohne Bild machen und nur mit Ton. Für die Leute, die jetzt hier Podcast hören, ist das alles egal. Aber ich verabschiede mich einfach nur mal kurz in die Kamera für diejenigen, die es auf YouTube gucken. Und ich lasse euch einfach gleich mal ausgehen. Ja? Also, die, die den Countdown geguckt haben, die wissen Bescheid, dass wir L.A. mal aufgeteilt haben, und dann weiß man so ungefähr, wo was ist. Und wenn man also über diese Hollywood Hills, die eigentlich Santa Monica Hills heißen, wenn man über die drüber geht, dann findet man dort ein etwas tieferes Tal, was sehr, sehr, sehr groß ist. Bis nach Chatsworth ist es also wirklich, wirklich weit. Und da ist es alles so ein bisschen ruhiger, und es ist wie so ein bisschen wie ein Vorort von L.A. Ja, es ist, da zieht man seine Kinder groß, und die richtig, ehrlich gesagt, die richtig reichen Promis, die ziehen auch alle nach Calabasas, denn da hast du ganz, ganz, ganz viel Platz und eine sehr, 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 sehr große Lebensqualität. Viel mehr Golfplätze und Countryclubs und viele, viele schöne Dinge, die in L.A. hektisch sind und gut für Leute sind in der Industrie, weil die schnell irgendwo sein müssen. Aber ansonsten lässt es sich im Valley extrem gut leben. So, wir haben das Valley aber niemals besucht, weil das Valley nicht zum Thema passt, und es gab so keinen Grund. So, und plötzlich gab es einen kleinen Grund für mich. Es gab Licorice Pizza. Ja, da wären wir also fast schon wieder da gewesen, wo Once Upon a Time in Hollywood war, ein Grund dahin zu fahren, ein Grund, mich mit der Materie auseinanderzusetzen, mit der Location auseinanderzusetzen. Und zudem kam aber auch dann, dass ich von Bret Easton Ellis ein Buch, welches ich ignoriert habe, weil es keine Fiktion war, sondern ein Sachbuch, wenn man so will, das White hieß, also weiß, und das ist ein, zum einen eine Abrechnung mit dem woken Amerika von heute und dem so politisch korrekten, dass man seinen Maul nicht mehr aufmachen kann, um irgendwas zu sagen, und dass die Leute einfach nicht mehr verstehen, dass Meinungen und dass Meinungsfreiheit erlaubt ist und erlaubt sein muss, und dass man sich eigentlich nicht darüber aufzuregen hat, sondern zu sagen hat, hey, das ist seine Meinung, alles klar, aber mehr ist es nicht. Ja? Und es ist natürlich, das haben wir ja oft genug an Twitter und an Shitstorms und vor allen Dingen an der von mir sehr verhassten Cancel Culture gemerkt, dass sich unsere Millennials unfassbar bei egal welchem kleinen Scheiß auf den Schlips getreten fühlen. Und das ist auch vollkommen okay, sich da in seiner kleinen Bubble aufzuregen, aber wie gesagt, ich möchte nicht in dieser, in einer linken intellektuellen Bubble, in der ich eigentlich lebe, leben müssen. Ja? Und deshalb möchte ich mich weniger über Leute aufregen, die anderer Meinung sind. Ich kann mir das angucken und ich kann die Person für ein groteskes Arschloch halten, aber dieses Geschrei und dieses Rumgeheule, ja, das, und das finde ich ist sehr, 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 behandelt er sehr schön, aber er redet auch über seine Kindheit. Und wo war seine Kindheit? In Sherman Oaks. Und Sherman Oaks ist direkt neben Calabasas, im Valley. Das erste, was man quasi erreicht, wenn man über den Mulholland Drive ins Valley fährt. Ich hatte also plötzlich zwei Dinge, weswegen das Valley für mich in irgendeiner Form interessant werden könnte. Darüber hinaus, dann fängt man natürlich an und recherchiert und sagt, ach scheiße, E.T. war ja auch hier im Valley. Entschuldigt bitte, aber ich huste immer noch Corona-bedingt, das gibt's gar nicht. Irgendwie schräg. Also, zweiter kleiner Bezug zum Valley. Dann kam es auch so, dass ich wusste, dass das zukünftige Buch, also The Shards, von seinem letzten Jahr auf der Buckley School, also seiner High School, spielt. Und das ist, Sekunde, und diese Buckley High School, die da in Sherman Oaks ist, und da waren wahnsinnig viele Leute, die wir jetzt kennen. Matthew Perry aus Friends, Paris Hilton war da. Mir fallen sie jetzt alle nicht ein, aber sehr viele. Ach, P.T. Anderson zum Beispiel auch. Waren alle auf der Buckley. Eine Privatschule kostet ein bisschen was. Deshalb meist Kinder von irgendwelchen sowieso Künstlern. Und die, also reichen Künstlern, die von armen Künstlern sind auf eine... Entschuldigt bitte, aber das ist das Ding an diesem Husten. Ich habe tagelang keinen... Moment, Babe. Ich musste ein bisschen husten. Dass ich immer, wenn ich jetzt mich verschlucke, irgendwas da physisch vielleicht angeknackst wurde, während Roni, dass ich dann immer eine ganze Weile husten muss. Und das nervt ja auch beim Podcast, aber ich will jetzt hier nicht keinen Podcast haben, der zerschnitten ist, sondern ein Podcast, der so passiert ist, wie er passiert ist. Ja, ihr Lieben, wo waren wir? Wir waren bei im Valley. Das war die zweite Sache. Die dritte Sache war, nee, ich glaube, die habe ich gar nicht zu Ende erzählt, weil ich gehustet habe. Ich wollte sagen, dass sein Abschlussjahr Buckley, also dort spielt The Shards. Und das war dann noch ein weiterer Grund. Und dann wisst ihr, wie das ist, wenn man dann irgendein Gebiet hat, dass man interessant findet und sich da ein bisschen reinknien möchte, kommt man von Höchstchen auf Stöckchen und ich habe so viele Filme, die ich liebe, geliebt habe und die so viel Valley wiedergespiegelt haben, dieses eher das Drama der Vorstadt so ein bisschen. Dieses Ding hat mich, natürlich eine ganz eigene Welt, hat mich aber so abgeholt, dass ich unglaublich in diesem Valley-Ding bin. Und da auch noch viel mehr, mich viel mehr reinknien möchte. Und wenn wir, sollten wir im Januar oder so nochmal hingurken, damit ich mir das kulturelle Echo geben kann des Buches, dann würde ich wahrscheinlich dann würde ich sehr viel Valley nachholen und ich würde natürlich auch alles Schwarz-Weiße aus für Shadows of an American Summer nachholen, denn ich habe gerade eine kleine Scanpause gemacht, weil ihr kennt das selber, gerade ihr, die digitalen Fotografen, die 1500 Bilder von so einem Shooting oder von einer Reise oder was auch immer mitbringen und nicht 600 wie ich, die können irgendwann nicht mehr. Das sieht alles gleich aus und du kriegst das absolute Kotzen und das möchte ich gerne vermeiden. Und deshalb gibt es gerade mal eine ganz kleine Scanpause und dann wird weiter gescannt und dann ist alles Hippo-Schnippo. So, so viel dazu. Also schon mal ein kleiner Einblick in meine Gefühlswelt, wie das denn jetzt mit der Reise und wie es Shadows of an American Summer geht und dass ich wirklich auch noch glaube, dass ich mehr Material bräuchte. Und darüber, warum ich viele Sachen nicht geshootet habe dieses Mal, das möchte ich auch nochmal erzählen, da möchte ich aber auch nochmal länger ausholen, das möchte ich gerne auch nochmal aufschreiben und wenn genug Leute hier mal reinhören und ich weiß, dass das auch ankommt und wir nicht immer ein Video machen müssen, also wir einfach auch mal länger reden können, dann mache ich das definitiv nochmal, nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe und mir ein paar Notizen und mir ein bisschen was aufgeschrieben habe. Ja, da freue ich mich schon drauf. So, um ganz kurz aber, damit wir nicht bei einem Thema hängen bleiben, nochmal ganz kurz über was einigermaßen Aktuelles reden. Weil wir nicht so oft ins Handy geguckt haben, als wir dort waren, habe ich eine Sache, die sich so ein bisschen ankündigte, ein GTA-Leak, der dann erst ausbrach, als wir dann hier waren, wieder in Deutschland, der GTA 6-Leak. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich steht die PlayStation eigentlich in erster Linie nur da, damit alle 13 Jahre ein GTA-Teil rauskommt, weil das ist die Zugspitze, the pinnacle, die Pyramidenspitze, der Stern auf dem Weihnachtsbaum der Videospielkultur. Was Besseres gibt es nicht. Da könnt ihr mich so zitieren und dagegen reden, wie ihr wollt. In puncto Arbeit, die da reingeflossen ist, in puncto Kulturreflexion gibt es einfach nichts Größeres, Geileres etc. Natürlich, wenn man nur Rennspiele spielt, dann kann man damit nichts. Doch, kann man auch. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist egal, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Es ist immer ein großes, großes Phänomen. So, und diesmal gab es einen sehr großen Leak. Und das gab es vorher noch nie und es ist für Rockstar Games eine kleine Tragödie, obwohl ich das überhaupt nicht für so schlimm halte. Die haben gesagt, dass sie das natürlich schade finden, dass sie das nicht so präsentieren konnten, als sie bereit waren, sondern wir schon vorher was gesehen haben. Also mitten in der Entwicklung, also richtig noch während des Codens und es war... Wie soll ich sagen, warum ich mich, glaube ich, so gefreut habe und ich so aufgeregt war, war nur, weil das ist so ein bisschen so wie der Osterhase ist echt. Ja, man hat nach 13 Jahren, glaubt man irgendwie so gar nicht mehr an den sechsten Teil. Man weiß nicht, ob Leute wirklich so dran sitzen, ob die nur reden, ob die machen oder tun. Und dieser Leak, dass die Bilder zu sehen, einen der Charakteren zu sehen, eine Frau, ja, ist ja diesmal dabei, und man konnte sehen, dass sie irgendwie an der, man munkelt ja, deshalb heißt ja auch das Projekt heißt ja Americas, dass wir wieder in Vice City sind, also in Miami, in Florida, diesmal aber auch in Südamerika. Ja, ist ja, ich meine, wenn man eine Drogengeschichte, worum es ja immer geht bei GTA, irgendwie in irgendeiner Form, dann passt das ja alles sehr gut zusammen, da eine Drogenroute zu bespielen. Und ich glaube, das Ganze wird auch so ein bisschen Narcos-ähnlich wieder aufgebaut. So, und jetzt sah man diese Frau und man sah, dass das schon wieder einfach, was das Voice-Acting angeht, was die Renderings der Autos, der Polizisten, der Schüsse, der Schusswechsel. Es ist alle wirklich, da tut sich wieder der Himmel auf und der Computerspielegott lacht uns an und haut uns auf den Rücken und sagt, na mein Lieber, freust du dich? Und es ist wirklich so, da Pipi in den Augen und ich habe mich über diesen Leak extrem gefreut. Ich habe den weder runtergeladen noch weitergespielt, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Ich habe mich lediglich wahnsinnig, wahnsinnig darüber gefreut. Und ja, und es ist irgendwas... Geil, ich wusste gar nicht, dass ich das brauche, aber das war total schön. Und direkt eine Woche später kommt Return to Monkey Island, also auch noch von Ron Gilbert, also dem Erfinder von Monkey Island, wer jetzt wieder als Millennial und, keine Ahnung, völlig Spielekultur fremd ist. The Secret of Monkey Island war ein Point-and-Click-Adventure von 1989 oder 90. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und das war das Wundervollste und Tollste, was es je gegeben hat auf diesem, in diesem Bereich. Point-and-Click-Adventure. Und Point-and-Click-Adventure auch als naja, Zwischenstück zwischen Text-Adventure und Point-and-Click-Adventure waren da noch alle Larry-Teile. Und wir hatten Zack McCracken und wir hatten Manic Mansion. Und das war einfach eine wunderbare Spielewelt, die natürlich, die so absolut in meine Jugend, in mein Erwachsenen, also Teenager-Werden gefallen ist. Und zwar so richtig von 11 bis 19, 11 bis 18, so. Und wundervoll noch damals, na, und C64, dann Amiga 500 und so. Ich, also wunderbare Welt, wunderbare Zeit. To Be Alive, so. Und man, dann gab es so ein paar. Also dann gab es erstmal Secret of Monkey Island 2 und dann gab es nochmal so ein paar andere Versuche und es gab ein Remake der beiden und nun gab es ein neues Spiel, wieder mit Ron Gilbert im Regiestuhl, der dort für uns alle, also mit uns allen im Hinterkopf ein Spiel gemacht hat, nicht nur für die neue Generation, sondern auch für ja, Leute, die sich, also wirklich, also ich weiß, dass viele Tränen geflossen sind, als dieses Spiel jetzt rauskam. Und ich weiß aber auch, dass es viel Hass gab. Und zwar lag das daran, dass wir uns alle die alte 8-Bit-Grafik irgendwie zurückwünschen oder zumindest die Grafik, die beim Remake dabei war. So, und Ron Gilbert hat sich aber für eine ganz andere, ein bisschen schräge, sehr süße Grafik entschieden. Ganz viele Leute sind auf die Barrikaden gegangen. Was, wo ich ehrlich gesagt, was mich ein bisschen erschrocken hatte und ich auch eigentlich dachte, Leute, warum denn so harsch? Ich meine, das ist wie bei einer Band, das ist wie bei mir, wenn ich plötzlich meine, ich müsste keine Ahnung, Scheiße rosa anmalen, dann sollten ein paar Leute, die mich wegen meiner Arbeit schätzen, die würden zuhören und sagen, okay, interessant, erzähl mal, du malst also jetzt Scheiße pink an. Ist sie, trocknest du die vorher im Backofen oder boah, geil, hänge ich mir in die Wand. So, da, das ist eigentlich eine Art, wie ich mit Künstlern umgehe, die ich cool finde. Und wenn eine Band plötzlich meint, sie müsste was ganz anderes machen, dann will ich wissen, warum, dann höre ich mir das an, dann interessiert mich das. Und wenn Ron Gilbert meint, er möchte das gerne so machen und Ron Gilbert ist damit zufrieden, dann finde ich, sollte man dem Mann auch mal vertrauen und dem ein bisschen Vertrauen schenken. So, jetzt kann ich sagen, von der einen Seite, da hatten mich schon ganz viele Leute freudig vorgewarnt, denn ich war einer der letzten in meiner Insta-Bubble, die angefangen haben, denn ich bin erst nach 3 Tagen, nachdem Return to Monkey Island, glaube ich, schon draußen war oder nach einer Woche oder so bin ich drauf gekommen und alle anderen waren schon dabei und sagten schon, Alter, da steckt so viel Liebe für alle Menschen drin, die es von früher kannten. So viele Anekdoten, so viele Andeutungen, so viele Erklärungen, so viel, auch was den Grafikstil betrifft. Und ja, fand ich auch total wunderbar, total schön. Und lustigerweise, weil ich aber auch, glaube ich, so ein visueller Mensch bin, hatte ich also eine kleine Träne, denn ich verbinde auch mit dem 8-Bit-Look ein gewisses Gefühl, das ich mir zurückgewünscht hätte. Und ich dachte mir, wenn es die Leute, die diese 8-Bit-Grafik damals beherrscht haben, heute einfach machen könnten oder machen können, so wie sie es ja gemacht haben bei Thimbleweed Park und es perfekt gemacht haben, ja, das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht und das wäre für mich noch viel schöner gewesen, denn es gibt so ein paar Punkte in der Fantasie, die dein Gehirn füllt bei so einer 8-Bit-Grafik, die jetzt leider ausgefüllt werden von irgendeiner Meinung eines Grafikers. Und das macht eine Menge kaputt. Deshalb sind ja auch für Leute, die sich endlich mal trauen, Bücher zu lesen, die Geschichten viel, viel realer, viel näher, viel intensiver als Filme, weil der eigene Kopf die Bilder kreieren muss. Ja? Und ich meine, das ist ja klar. Und so ist es ungefähr auch mit der 8-Bit-Grafik. Und ich finde, oder ja, doch. Also es ist nur ein kleiner, es ist ein ganz kleiner Wermutstropfen, Es ist nicht schlimm. Ich bin glücklich, dass dieses Spiel gemacht wurde. Ich bin noch nicht durch. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Freue mich total weiter zu spielen. Ich spare mir das ein bisschen auf, immer in Bits und Pieces. Und muss aber da sagen, es gibt also einen ganz kleinen Punkt, der mich ein ganz kleines bisschen traurig stimmt. Nicht schlimm, aber ja, meine Reaktion dazu. Ihr Lieben, nächstes Mal reden wir über den gefürchteten CT-Scanner in L.A. Warum, wie mein Jetlag war. Wir reden über das 135er Leica. Über die Temperatur, die wir in L.A. hatten. Wir müssen bitte über Top Gun reden. Das habe ich mir lange aufgespart. Und wir müssen über so viele Dinge sprechen, die jetzt erst noch passieren. Also, ich hoffe, ihr fandet das auch mal schön, einen Solo-Flight zu hören und zu machen. Ich kann euch noch erzählen, dass ich, sobald ich das Gefühl habe, ich müsste mich mit jemandem austauschen, werde ich mir früh genug immer Leute suchen, die über ein Thema Bescheid wissen, das ich unbedingt, unbedingt bespielen möchte, das ich wahnsinnig aufregend finde, das ich finde, dass mich und das, was wir immer besprechen, hier weiterbringt. Und dann sehen wir uns, hören uns dann, ihr Lieben. Und wir bei YouTube und wir bei Insta und so, wir besprechen auch bitte und wirklich mal, ob das mit dem Video so cool ist, war es jetzt die letzte halbe Stunde, war ja kein Video mehr da, ist es auch cool, wenn es gar kein Video ist. Wie wollen wir es handhaben, wenn das nur mit Video richtig cool ist, dann gucke ich mal, dass ich eine fettere Batterie da reinballer oder irgendwie wird man das Ding auch schon an den Strom anschließen können, das weiß ich nicht. Das werden wir dann alles sehen. Oder ich nehme ein Handy. Das ist ja alles reparierbar und zu machen. Darüber können wir dann sprechen. Ihr Lieben, habt's schön. Ich grüße euch aus Hamburg, 28. der Mittwoch und bis zum nächsten Mal.
Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.